Ja, herzlich willkommen zur 48. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und wie immer mit dabei mein geschätzter Kollege und Mitstreiter Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast. Jemanden, der die Arbeitswelt seit Jahrzehnten begleitet und zwar mit einem spannenden Fokus Arbeitszeit, Personalplanung und die Frage, ob die Deutschen wirklich so faul sind, wie jetzt mehrmals behauptet wird.
Ganz genau. Ja, wir freuen uns sehr, dass Guido Zander heute da ist. Guido beschäftigt sich seit 2 Jahrzehnten mit der Frage, ob wir Arbeit so organisieren, dass Unternehmen erfolgreich bleiben und Menschen gesund arbeiten können. Als Geschäftsführer der SSZ-Beratung gilt er als einer der profiliertesten Stimmen im deutschsprachigen Raum und wird als Experte für Arbeitszeit und Workforce-Management für Beratungen und Keynotes gebucht. Zuletzt auch auf der HR-Messe in Köln. Und zudem ist er einer der Top 40 HR-Köpfe, die ja bei LinkedIn auch immer wieder prämiert werden durch die Personalwirtschaft bzw. Personalmagazin, richtig. Und sein ganz aktuelles Buch, Die faulen Deutschen, über das wir heute auch ausführlich sprechen wollen, ist ja geradezu eine Einladung, abseits von lauten Schlagzeilen genauer hinzusehen bei diesen Themen. Ja, nun aber genug der Vorrede. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, Guido. Sei ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo ihr zwei und danke für die Einladung. Bin gerne da.
Ja, Guido, jetzt bevor wir tiefer in die Themen einsteigen, aber magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, mal kurz vorstellen? Wer ist Guido Zander beruflich, aber vielleicht auch ein bisschen privat?
Also fangen wir vielleicht mal mit dem Beruflichen kurz an. Also ich bin gelernter oder Wirtschaftsinformatiker sozusagen. Und mein erster Job war es dann eben auch tatsächlich Zeiterfassung und Personaleinsatzplanungssysteme einzuführen. Das war eben 1995, habe ich damit gestartet. Und ja, das Thema hat mich eben dann nicht mehr losgelassen, bis eben dann 2004 zur Gründung von SSZ und so weiter. Ich glaube, da kommen wir dann im späteren Verlauf noch ein bisschen drauf.
Ja, genau.
Privat ist es so, dass ich verheiratet bin, jetzt auch seit über 25 Jahren, 2 Töchter habe, die 21 und 23 Jahre alt sind und beide momentan auch studieren. Und ja, selber als was mache ich gern? Also ich reise sehr gern für mein Leben, also lerne neue Kulturen sehr gerne kennen, neues Essen, bin tatsächlich auch jemand, der sehr gutes Essen sehr gern schätzt und bin eben auch, ja, mir ist es wichtig, sage ich mal, auf der einen Seite viel und gut zu arbeiten, Spaß an der Arbeit zu haben, aber eben durchaus auch meine privaten Rückzugsräume zu haben für meine Familie und das eben gut zu koordinieren.
Ja, da kommen wir, das ist ein gutes Stichwort, ne? Die Kombination von Beruf und Privatleben hat ja auch sehr viel mit Arbeitszeit zu tun. Vielleicht kommen wir zu dem Punkt. Also erstmal vielen Dank. Und zum ersten Punkt, deine Themen drehen sich ja überwiegend wirklich um Arbeitszeitmodelle, auch um Schichtpläne, generell um Arbeits- und Personalbedarf. Aber wenn man jetzt von dir liest und hört, dann klingt das jetzt nicht irgendwie so nach so drögen Excel-Tabellen, ne? Sondern irgendwie nach echter Gestaltung auch von Arbeit. Du hast es gerade gesagt, das ließ sich nicht los in früher Zeit schon. Wie würdest du denn selber so dich und vielleicht auch die Arbeit, die du mit der SSZ-Beratung machst, beschreiben, wofür ihr so steht? Was ist so das Besondere?
Ich würde sagen, die Kernthese, die ich da in den Raum stellen würde, ist, wir wollen Arbeitszeitmodelle schaffen, die sowohl fürs Unternehmen wirtschaftlich sind, als auch für die Mitarbeiter eben attraktiv und die es erlauben, quasi diese beiden Dinge übereinzubringen. Mittlerweile ist ja das Thema Work-Life-Balance für manche fast schon ein Schimpfwort geworden. Also ich finde, es ist einfach eine sehr, sehr wichtige Geschichte, dass man hier einen Ausgleich hat. Die Grenze ist, glaube ich, bei jedem subjektiv ein bisschen anders, hat auch viel damit zu tun, wie viel Spaß einem der Job macht. Und im Wesentlichen würde ich sagen, ist unsere Daseinsberechtigung als Unternehmensberatung, dass wir auch Lösungen und Mittel und Wege gefunden haben, wie wir das wirklich schaffen und auch auf die Straße bringen. Und weil das ist ja, ich sag mal so, ein arbeitgeberorientiertes Modell zu machen, ist ganz einfach. Mhm. Ne? Liebe Mitarbeiter, seid immer da, wenn ich euch brauche und seid weg, wenn ich euch nicht brauche. Ja, und ein arbeitnehmerorientiertes Modell ist auch super. Dann sind wir irgendwann bei der Drei-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich, mit den Null-Bock-Tagen und allem drum und dran, was da so durch den Äther geistert. Und die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen, ne? Wir reden ja heute auch noch über Leistung. Also, ne, wir haben nun mal ein Unternehmen, das eine Kernaufgabe hat, das die Kunden bedienen muss, das Termine einhalten muss und so weiter. Und wo es eben dann nicht so ist, dass jeder machen kann, was er will. Und trotzdem kann man innerhalb dieser Rahmenbedingungen die Sachen noch deutlich besser und anders gestalten, als es heute in den meisten Unternehmen tatsächlich der Fall ist. Und den Mitarbeitern eben auch viel mehr Zeitsouveränität, Eigenverantwortung und sowas geben. Auch in den Blue-Collar-Bereichen, nicht nur in den White-Collar-Bereichen, um eben solche Modelle dann auch umzusetzen. Ja, das ist so unsere Daseinsberechtigung.
Ja,
Ja.
also total, total spannend. Und ihr macht das ja schon seit über 20 Jahren, hast du ja gerade erzählt. Da habt ihr die SSZ-Beratung gegründet. Schauen wir mal so von oben drauf. Was hat euch damals angetrieben? Und wenn du so überlegst, was hat sich seitdem grundlegend in der Arbeitswelt verändert oder auch nicht vielleicht, ne?
Also, angetrieben, die Gründungsidee ist tatsächlich entstanden. Sowohl mein Geschäftspartner, der Burkhard Schärf, als auch ich haben bei einer Softwarefirma für eben Zeiterfassung und Personaleinsatzplanung gearbeitet. Er war irgendwann im Vorstand, ich war der Bereichsleiter für den gesamten Beratungsbereich. Und als dann das Thema Personaleinsatzplanung aufkam, also nicht Zeitwirtschaft, so im Sinne von, naja, wie, ne, wie sind eure Zuschläge, wie ist euer Zeitkonto und wie sieht der Schichtplan aus, sondern wirklich, wie plant ihr? Wie wollt ihr Mitarbeiter verplanen? Wie erfahren die, wie die verplant sind? Wie viel Flexibilität braucht ihr? Da sind wir dann regelmäßig an den Punkt gekommen, dass Unternehmen die Software gekauft hatten, aber keine Idee hatten, wie sie damit arbeiten sollen. Da hieß es auf einmal, dass die IT-Berater sollten auf einmal da Prozessberatung machen. Ja, oder man hat die Software gekauft gehabt und ist am Ende bei Prozessen gelandet, die die Software nicht konnte. Ne? Oder man hat die Software gekauft gehabt und hat festgestellt, ich habe gar keine Betriebsvereinbarung, die es mir erlaubt, flexibel zu planen. Und, und. Und das ist damals reihenweise passiert. Und das war damals tatsächlich die Idee von dem Burkhard Schärf und mir, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich gibt es außerhalb der Softwarebranche niemanden mit Know-how bezüglich dieser flexiblen Einsatzplanung und wie man das gestalten kann. Und es könnte doch eine Marktlücke sein, eine Unternehmensberatung zu gründen, die erstmal ohne Software im Huckepack einfach nur sagt, wie sind denn eure Prozesse, wie sind eure Bedarfe, wie flexibel müsst ihr sein? Und wie sehen Modelle aus, die sowohl diesen Bedarf decken als auch für die Mitarbeiter, attraktiv sind? Und dann kommt ja doch irgendwann erst das Thema Software, wo ich sage, und jetzt brauche ich eben was, was diese Art von Planung und Modellen enabled. Aber dann suchen wir halt unabhängig quasi für den Kunden mit aus, welches Stück Software die Dinge am besten umsetzt, die wir bei dem Kunden tun wollen. Und das war tatsächlich damals die Gründungsidee von SSZ, die sich glücklicherweise als bewahrheitet hat, dass da Bedarf ist. Das ist ja auch nicht so klar, ne? Wenn man eine Geschäftsidee hat, dass es dann am Ende auch aufgeht. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, was hat sich massiv geändert seitdem? Also es ist schon so, dass die ersten Jahre waren natürlich geprägt. Hier haben wir eine Bedarfssituation, machen wir einen Schichtplan. So, ne? Und dann ist halt ein Schichtplan für alle, one size fits all, und so weiter. Und dann mussten wir halt ja auch jahrelang lernen, dass das verhassteste Arbeitszeitmodell zum Heiligen Gral wird, wenn es geändert werden soll. Ja, also das heißt, wir haben viele tolle Schichtpläne gemacht, die aber seltenst tatsächlich umgesetzt wurden, weil halt immer irgendjemand dann dagegen war, Stimmung gemacht hat und so weiter. Und dann sind wir eben auf der Basis, haben wir irgendwann angefangen, anders zu denken und haben gesagt, wir machen nicht mehr One Size Fits All, sondern wir entwickeln Arbeitszeitsysteme, die es Mitarbeitenden ermöglichen, in unterschiedlichen Lebensphasen mit unterschiedlichen Modellen, unterschiedlicher Flexibilität darin zu wählen und eben vielleicht nicht das Unternehmen verlassen zu müssen, nur weil ich jetzt Kinder bekommen habe und das vorherrschende Modell für mich nicht mehr passt. Ja. Und das war dann so ein bisschen Game Changer, dass wir quasi gesagt haben, wir beraten jetzt völlig anders. Und das jetzt trifft jetzt eben auch durchaus einen Nerv, ne? Dass viele Unternehmen selber auch merken, dass so dieses eine Modell für alle einfach nicht mehr passt.
Das wäre eine Anschlussfrage. Den Gedanken hatte ich gerade auch. Jetzt erlebt ihr das selber, dass jetzt durch die, ich sag mal, man führt ja vieles wieder auf Corona-Zeit, auf die Pandemie auch zurück. Da hat sich vieles verändert. Stichwort Digitalisierung. unglaublich beschleunigt und so weiter, aber auch die Wahrnehmung gerade zu diesem Thema, beziehungsweise die vielleicht die Betrachtung des Unternehmens auf die eigene Situation. Ich meine, alle sind im Homeoffice oder auch nicht. Es hat sich ja sehr viel auch wahrscheinlich da für euch auch getan, ne? Oder auch die Wahrnehmung von Unternehmen vor allen Dingen zu diesem Thema. Könnte ich mir vorstellen.
Ja und nein. Also grundsätzlich hat sich, denke ich, die Wahrnehmung schon geändert. Aber ich habe momentan schon auch das Gefühl, ich meine, das ganze Thema New Work ist ja an vielen Stellen nur als Feigenblatt betrieben worden. Ne? Also das, was wirklich damit gemeint ist, ist halt nicht das Bällebad und der Obstkorb und auch nicht das Homeoffice. Ne? Also ist ja auch die Frage, wie gestalte ich Homeoffice? Wenn Homeoffice heißt, ich muss von 9 bis 17 Uhr am Arbeitsplatz sitzen und stempeln, dann ist es ein anderer Arbeitsort, aber das ist alles andere als New Work. Und da merkt man jetzt halt, welche Unternehmen haben es ernst gemeint und welche Unternehmen sind jetzt in der Krise wieder so, dass sie sagen, jetzt können wir den ganzen Kack endlich wieder lassen, mal zu gut Deutsch.
Ja. Also, das sind auch
endlich, unsere Themen. Absolut. Back to the roots und der starke Mann kann durchgreifen. Und da tut sich momentan so ein bisschen eine Schere auf. Und was ich schade finde, gefühlt ist die Schere 2/3 zu endlich können wir den Mist wieder lassen. Und 1/3 hat erkannt, dass es doch cool ist, die Sachen zu tun. Und dass es doch auch eine tolle Idee ist, selbst in der Krise die Mitarbeiter gut zu behandeln. Deshalb da bin ich so ein bisschen ambivalent, ne, mittlerweile, was so die Erkenntnisgewinne in den Unternehmen angeht.
Ja, aber das ist ein total spannender Punkt. Das gilt ja auf ein paar andere Dinge. Wie erklärst du dir denn das so aus deinen Gesprächen, aus der Erfahrung im Unternehmen gerade, dass am Ende nur 1/3, wie du sagst, da weiter auch in der Krise sich um die Mitarbeitenden kümmern und 2/3 sagen, prima, können wir wieder back to roots gehen und wie bisher machen?
Ich glaube, so wirklich erklären ist schwierig. Mein Gefühl sagt mir, wenn ich halt bisher nur Pseudo-New Work gemacht habe, dann ist natürlich auch der Nutzen dahinter begrenzt. Also, ne, ich habe jetzt halt den Obstkorb hingestellt und ich habe das Kicker gemacht und ich habe das ermöglicht und das und habe jetzt irgendwie die Erfahrung gemacht, naja, also so wirklich besser ist die Krankenquote nicht geworden und das hat sich auch nicht so und dann kann ich mir das ganze Zeug ja auch wieder sparen. Ich glaube, dass die wirklich an die Strukturen gegangen sind und gesagt haben, wir gehen auch an die Kultur. Und das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger und aufwendiger, aber die das gemacht haben, die dann auf einmal sehen, oh, wir haben ja tatsächlich jetzt eine deutlich niedrige Krankenquote, wir haben kein Problem, Leute zu rekrutieren, weil wir einfach einen gewissen Ruf am Markt haben, ne, und so weiter. Ich glaube, die machen das dann auch weiter. Und das ist halt, ja, wir sind ja nach wie vor in einer Situation, dass halt jede Maßnahme sich sofort rechnen muss. Ne? Und wenn dann eben der ökonomische Nutzen nicht innerhalb eines ROIs von 2,5 Tagen da ist, dann stampft man es halt wieder ein. Ne? Das wären mal so Erklärungsversuche von mir.
Ja, aber das so ein bisschen besides der Themen, aber das ist etwas, das gefällt mir total auch an dir, weil du mit so klaren Aussagen auch um die Ecke kommst, also auch keine Angst hast vor Statements. Es drucksen sich ja auch viele so ein bisschen drumherum und du sagst durchaus auch mal sehr klar, was Sache ist. Und das wird mich jetzt auch so ein bisschen so zu unserem Hauptthema oder Dreh- und Angelpunkt kommen oder führen, nämlich das Buch, was du jetzt geschrieben hast. Vielleicht mal so vorweg gefragt, und viele werden sich das ja auch gefragt haben, ne? Du wurdest bestimmt gefragt von vielen schon, sind die Deutschen faul?
Nee, also, oder anders, man muss auch sagen, es ist immer die Frage, was ist denn mein Vergleichsmaßstab, ja? Und im Prinzip schwingt ja in dieser ganzen Debatte durch, früher waren wir fleißiger und so weiter. Ne? Und da würde ich sagen, nach allem, was ich jetzt recherchiert habe, an Erkenntnissen gehabt habe, würde ich sagen, nein. Weil also es ist ja diese eine komplett verfälschende Statistik immer da, die Deutschen arbeiten nur 32,4 Stunden in der Woche und in den anderen Ländern sind das 42 Stunden. Ja. Und daran wird festgemacht, wie furchtbar alles ist. Das ist eben auch nicht tot zu kriegen irgendwie, obwohl die Statistik eben genau sagt, das ist ja, da gehen ja die Teilzeitmitarbeitenden rein. Und die Vollzeitmitarbeitenden haben 1991, ich glaube, was waren es jetzt, 42,2 Stunden gearbeitet und jetzt sind wir irgendwie bei 41,4 oder ich bin mir mit den Zahlen nicht mehr sicher, aber die Dimension ist es so.
Müssen wir mal in deinem Buch nachschauen.
Na, genau, müsste ich mal nachlesen, da hat es jemand schon mal aufgeschrieben. Aber Fakt ist, die Vollzeitarbeitszeit hat sich kaum geändert seit 1991. Und man muss ja auch mal sehen, welcher Produktivitätsfortschritt seitdem auch passiert ist. Deshalb halte ich das komplett für im Rahmen. Und was sich aber halt dramatisch geändert hat, ist die Erwerbstätigenquote der Frauen. Also die ist mittlerweile auf 76,3% im Jahr 2024. Das ist quasi 3/4 aller Frauen arbeiten tatsächlich, ne? Unabhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht. Und damit sind wir weltweit in den Top 3, was diese Erwerbstätigenquote angeht. Und da ist es eben so, man muss es ja eher so sehen, die Frauen arbeiten eher mehr als früher, weil sie zusätzlich zur Care-Arbeit, die ja nach wie vor nicht als Arbeit zählt, eben noch die Teilzeit on top machen. Und das sind eben Dinge, und da wird auch die Statistik kaputt gemacht.
Ja. Also im Prinzip liest man aus dieser Zahl heraus, dass die Deutschen viel weniger arbeiten und der wahre Grund ist, dass die Frauen eigentlich mehr arbeiten.
Genau so ist es. Und mein Standardbeispiel ist, ich mache das immer recht plakativ mit dem Heinz und der Gudrun. Wenn die quasi, der Heinz arbeitet 40 Stunden Vollzeit und die Gudrun arbeitet quasi 100% als Hausfrau, gilt in dem Sinne nicht als erwerbstätig. Das heißt, dieser Haushalt geht mit einer durchschnittlichen Stundenzahl von 40 Stunden in diese Statistik ein. Und dann gibt es eben die Emma und den Simon, die sich die Care-Arbeit teilen und beide 25 Stunden in der Woche arbeiten. Und die stellen ja dem Arbeitsmarkt sogar 50 Stunden zur Verfügung, nicht 40. Mhm. Ja. Und die gehen in die Statistik mit 25 Stunden pro Erwerbstätigen ein und ziehen dann halt enorm nach unten. Und da sieht man halt, dass eben dieses alte Rollenmodell im Prinzip dann immer noch im Hintergrund als das Wahrhaftige gesehen wird, wenn man halt so eine Statistik ranzieht, um zu erklären, dass wir jetzt alle viel weniger arbeiten.
Ja.
Und das, ich sage mal so, dass es Leute gibt, die sich vor Arbeit drücken, die krank machen, die blau machen und so weiter. Auch das habe ich in dem Buch ja geschrieben. Die gab es zu jeder Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass der Anteil heute deutlich höher ist als früher. Ich bin da immer ein Fan der Normalverteilung. Ne? Ich glaube, man hat halt immer die 20% richtig Motivierten, dann die 60%, die halt normal gut und toll mitarbeiten. Und dann hast du halt die anderen 10-20%, die halt versuchen, sich zu optimieren, vielleicht auch auf Kosten anderer. Aber ich glaube, das war zu keinem Zeitpunkt in den letzten 50 bis 100 Jahren anders. Es gibt Lebensumstände, wo du das nicht so machen kannst. Wenn es kein Sozialsystem gibt, ja, klar, ne, dann kann ich halt auch gewisse Dinge nicht tun und muss trotzdem irgendwas machen. Aber trotzdem, ich glaube, die Leistungsbereitschaft und so weiter hat sich nicht geändert.
Das ist eine sehr spannende Aussage, weil ja gerade in den letzten Monaten nur das Thema Arbeitsmoral viel diskutiert wird. Auch natürlich aufgrund solcher Statistiken wie der, die du gerade erwähnt hast, aber es geht ja auch von der 42-Stunden-Woche bis zur 4-Tage-Woche und so. Das sind ja auch Themen, die wir auch hier mal im Podcast aufgreifen. Ja, was geht dir denn Leute dann durch den Kopf, wenn du dann solche Schlagzeilen hörst und eigentlich genau weißt, wie es wirklich ist?
Ja, ich ärgere mich dann eben. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe ja nicht jede These in dem Buch, die ich beschrieben habe, vorher schon die Zahlen gehabt. Sondern tatsächlich hat das ja eine Geschichte, dass ich ja vorher schon ein anderes Buch geschrieben habe mit Wundermittel 4-Tage-Woche, Fragezeichen. Und da war eben auch diese Motivation, da war so viel Halbwissen. In dem Fall muss man eher sagen, von diesen ganzen 4-Tage-Woche-Befürwortern, die halt dann Studien herangeführt haben als Beleg dafür, dass das immer und überall geht. Und diese Studien haben das 0,0 ausgesagt. Ja, und genauso geärgert mich dann aber der andere Punkt, dass es halt der Untergang des Abendlandes ist. Und es ist halt situativ. Es ist ein Modell von vielen, das mal passt und nicht passt. Da war es mir dann irgendwann wichtig zu sagen, oder irgendwann habe ich mich so geärgert, dass ja irgendjemand müsste das doch jetzt mal differenziert betrachten und einsortieren. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht du?
Ja.
Ne, also du bist jetzt seit 30 Jahren im Thema unterwegs. Mach doch mal. Ne? Und ähnlich war es dann eben bei den die faulen Deutschen, tatsächlich primär getriggert durch diese eine Statistik mit den 32,4 Stunden. Und der zweite Trigger war Markus Söder mit der 6-Tage-Woche, weil ja jetzt die Griechen die 6-Tage-Woche haben, also die in der Finanzkrise total faulen Griechen, ja, die jetzt plötzlich, weil sie die 6-Tage-Woche einführen, die Fleißigen sind. Das ist so eine Nebelkerze, weil die haben halt ein Gesetz geschaffen, das es möglich macht, an 6 Tagen die Woche zu arbeiten. Dieses Gesetz gibt es bei uns seit 1924. Wir haben seit 1924 eine 6-Tage-Woche. Jeder, der will, kann eine 6-Tage-Woche machen. Ja, und nur weil es dieses Gesetz in Griechenland gibt, heißt es ja jetzt nicht, dass 100% der Bevölkerung jede Woche 6 Tage arbeitet. Und das können sie gerne machen, dann haben sie halt irgendwann eine Krankenquote von 25%.
Ja, genau.
Aber, und das sind halt solche Nebelkerzen, die haben mich
Ja.
dann so getriggert,
Ja.
dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, jetzt fange ich auch an, das mal zu hinterfragen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, da schwirren noch so viele andere Thesen rum, die schaust du dir auch mal an.
Ja, total spannend, weil da so zwei Dinge kommen, da höre ich da so heraus. Das eine ist, du ärgerst dich so ähnlich wie wir auch sicherlich über Pauschalaussagen. Das ist ja gerade bei Arbeitszeitgestaltung, glaube ich, ein super Thema. Also wenn das eine dort funktioniert, dann muss das überall funktionieren. Das können wir über Großraumbüros sagen, das können wir über alle möglichen Dinge sagen. Da wird etwas, so eine Sau durchs Dorf getrieben, und dann müssen das irgendwie alle machen. Auch da genau hinzugucken, ist das ein eigentlicher, wirklich ein Bedarf für dich als Unternehmen? Ist das sinnvoll für dich überhaupt? Mach doch im Prinzip eine Form, wie du das am besten für dich gebrauchen kannst. Nein, da wird irgendwie was gesagt und dann wird es pauschal irgendwie als wahr postuliert. Und das andere, und das finde ich total spannend in deinem Buch, ist, vielleicht bist du deswegen auch so drauf gekommen, du hast ja den Populismusfaktor dort als ein Bewertungskriterium am Ende gesetzt. Also den Wahrheitsfaktor und den Populismusfaktor. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Motivation auch für dich, ne? Weil du es gerade so beschrieben hast, da mal zu sagen, okay, wie viel Wahrheit steckt eigentlich jetzt dahinter, hinter diesem Mythos? Wie viel davon ist eigentlich nur, wird genutzt, ja, was nicht, für seine eigenen Zwecke, sage ich mal so, ja?
Es war tatsächlich, also ich muss sagen, das war eigentlich der zweite, also ich glaube, du hast es richtig ausgedrückt. Im Kern hatte ich das schon gespürt, dass ich, ne, ich ärgere mich, dass da Populismus betrieben wird, dass mit Unwahrheiten gearbeitet wird. Und das hat am Ende dazu geführt, dieses Buch zu schreiben. Und dann war es allerdings so, ich hatte da das war nicht die Idee von Anfang an, das sofort da so reinzubringen mit diesen Faktoren. Sondern ich hatte dann eben die Sachen teilweise schon geschrieben. Ich habe ja auch ein Fazit dann zu jedem, also eine Bewertung dieser Thesen. Und dann dachte ich mir irgendwann, ach, das wäre doch nochmal eine richtig coole Zusammenfassung, das einfach auf den Punkt zu bringen. Wobei man sagen muss, ne, die Aussagen, die ich mache, sind, ich habe es zumindest versucht, so weit wie möglich objektiv auf
Richtig.
Basis von Studien,
Fundiert.
Daten,
Ja.
Statistiken einfach
Absolut.
darzustellen.
Ja.
Und dann ist am Ende aber diese Einschätzung des Populismus und Wahrheitsfaktors ist natürlich jetzt eine subjektive Einschätzung von mir.
Klar.
Da könnte vielleicht der ein oder andere sagen, gemessen an dem, was du gezeigt hast, finde ich, das ist noch größerer Mist oder ist es doch ein
Stern
bisschen
mehr
mehr
oder
wahr?
weniger.
Ne? Also das ist jetzt halt rein subjektiv, aber das war halt für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, damit kannst du es nochmal einfach gut auf den Punkt
Ja,
bringen.
gefällt mir
Und
total. Das ist so ein
der Verlag
Statement,
ist dann
ne?
auch sofort aufgesprungen und hat gesagt, super, ne?
Ja,
Machen
das glaube
wir.
ich. Ja, es
Ja,
braucht
super.
auch mal diese Aussagen, auch mal eine klare Schärfe und eine Positionierung, die dann aber auf Fakten basiert, wie du schon sagst. Also objektiv betrachtet und du hast am Anfang irgendeine These gehabt und wenn da am Ende rausgekommen wäre, na, da hat der ein oder andere Politiker oder Vorstandsvorsitzende doch recht gehabt, dann hättest du es ja auch genannt. Und auf Fakten das zu analysieren, ja.
Ja, Guido, also total spannend. Du gehst ja in deinem Buch auch auf die Generation Z ein, von der ja viele sagen, die jungen Leute haben keine mehr Lust zu arbeiten, hauptsächlich mehr Life als Work etc. Was ist da deine Beobachtung?
Ja, auch das ist wieder, also mittlerweile gibt es ja genug Studien, die eigentlich dieses Generationen einordnen, beweisen, dass das auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich glaube, man muss hier in Lebensphasen denken. Also, als wir jung waren, haben wir ja auch anders getickt als heute. Und ich bin in den 80ern, hatte ich meine Jugend, wir galten auch als Null-Bock-Generation. Ja, und wenn ich jetzt sehe, wer von meinen Kommilitonen und Klassenkameraden, was die alles machen und wo die gelandet sind, das schafft keine Null-Bock-Generation. Ja. Und der zweite Punkt ist eben, das eine ist die Lebensphase und das andere sind die gesellschaftlichen Umstände. Und ich sag's mal so, wenn wir damals, als ich damals fertig studiert hatte, war gerade, das war 1995, da war der Arbeitsmarkt nicht so dolle, da hast du wirklich einiges, selbst mit einem guten Abschluss, einiges an Bewerbung schreiben müssen, um überhaupt eingeladen zu
Ja
werden
klar,
zum
genau. Ja.
Bewerbungsgespräch, ja. Und natürlich bist du dann in so einer Situation auch eher defensiv. Sag's mal so, wenn wir damals den Fachkräftemangel von heute gehabt hätten, ja, dann wären wir doch in Vorstellungsgesprächen auch ganz anders aufgetreten. Und ich glaube, man muss einfach auch mal den Unterschied bewerten zwischen Leistungsbereitschaft und Anspruchsdenken. Und die Leistungsbereitschaft, da gibt es genug Studien, dass die Leistungsbereitschaft in der jungen Generation nicht kleiner ist. Auch hier wird übrigens der Teilzeitquote wird als Beweis dafür genommen, dass die jungen Leute nicht mehr so fleißig sind. Ja, weil die fangen ja schon mit der 4-Tage-Woche an. Und ja, da gibt es sicherlich einige, die können 5 Tage arbeiten, die arbeiten nur noch 4-Tage-Woche. Ja. Aber der Hauptgrund für die hohe Teilzeitquote bei den Gen Z-Leuten ist, dass der Anteil der Studierenden sich vervielfacht hat, von 3 auf über 30%. Und diese ganzen Studierenden machen in Teilzeit on top zum Studium Nebenerwerb, um sich entweder überhaupt zu finanzieren oder vielleicht noch den Urlaub finanzieren zu können. Und tatsächlich gab es noch nie so eine hohe Erwerbstätigenquote in einer jungen Generation wie in der Gen Z. Ja. Und auch hier wieder Daten und Fakten, wobei man da schon auch sagen muss, jetzt gehen wir mal das Richtung Anspruchsdenken. Ja? Und ja, wir haben sicherlich genug, zumindest so eine Einzelevidenz, so eine, ne, wo du sagst, es gibt genug Leute, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, sage, jetzt habe ich wieder so jemanden da gehabt, die wollten 4-Tage-Woche bei 200.000 Euro Gehalt so ungefähr haben. Mhm. Ja. Und da läuft sicherlich ein bisschen was aus dem Ruder. Aber auch da sage ich, da gehören ja immer zwei zu. Solange es halt Startups gibt mit zig Finanzierungsrunden, die dann solche Leute auch noch einstellen, wo ich sage, ne, kein vernünftig denkend, wirtschaftlich agierendes Unternehmen macht das hoffentlich. Mhm. Aber ja, wenn solche Leute irgendwann beim 10. Mal auch eine Absage kriegen, dann werden die irgendwann auch ihre Ansprüche übernehmen.
Richtig.
Ja, und deshalb, wie gesagt, das ist eine auch hier völlig falsche Diskussion.
Ja, aber total spannend, Mensch, wenn man das ja echt, was das für ein Unterschied ist.
Ja. Ja.
Zwischen vermeintlichen Zahlen und den Hintergründen, wie du sie gerade schilderst. Dann.
Ja, eben. Und das Verzerren dieser Statistiken ist ja, glaube ich, da auch das Thema. Ne? Auch in anderen Themen gibt's oder waren irgendwelche Fakten oder auch Mythen, die du analysiert hast, die dich total überrascht haben, weil du ja in den Themen so tief drin bist, vermute ich mal fast nicht. Und vieles hat sich bewahrheitet, aber gab es auch welche, die dich so nicht überrascht haben? Oder wo du auch so sagen mal deine eigene Meinung.
Zum Beispiel hatte ich ein paar Unternehmen, es gibt da diese eine Website, die will ich jetzt gar nicht öffentlich nennen, aber da kann man quasi sich Krankschreibungen kaufen, mehr oder weniger. Mhm. Also du meldest dich da an und dann hast du die Wahl mit oder ohne Videogespräch und ohne Videogespräch ist teurer als mit. So, aber dann kriegst du halt deine Krankschreibung dafür irgendwie 50 € und so weiter. Und da hatte ich ein paar Unternehmen, die mir das gezeigt hatten und tatsächlich war ich auch auf dem Trip, wo ich gedacht habe, also ich glaube schon, dass dieses Thema telefonische Krankschreibung ein Trigger war für die höhere Krankenquote. Mhm. Und das hat sich tatsächlich als total falsch rausgestellt, weil wir hatten ja diese zwei Anstiege in 2022 und 2023, wo die Kranken, also zumindest bei den Krankenkassen, nicht in der OECD-Statistik, die auf einer Umfrage bei Unternehmen basiert.
Richtig.
Ja, da war die Krankenquote 2023 identisch zu 2019, aber wir hatten eben bei den gemeldeten Krankenmeldungen, also bei den Krankenkassen, 22 und 23 deutliche Anstiege. Und da habe ich eben auch gedacht, naja, das hat vielleicht auch mit der telefonischen Krankmeldung zu tun. Und tatsächlich hat sich gezeigt, das liegt primär an der EAU. Also dass eben jetzt durch die elektronische Übermittlung quasi auch Krankheiten gemeldet wurden, die früher auf dem Meldeweg verloren gegangen sind. Und ja, genau. In 2022 war eben, dass die Ärzte melden mussten und ab 2023 die Unternehmen. Und beides hat quasi dann diesen Anstieg verursacht. Ja. Aber das ist ein rein statistischer Effekt gewesen. Ne? Der zweite Punkt ist, dass wir viel mehr Atemwegserkrankungen haben. Wir haben nun mal mit Corona eine zusätzliche Krankheit bekommen, die man halt auch noch mal kriegen kann. Mhm. Und wir haben ein anderes Bewusstsein dafür, gehe ich in die Arbeit und stecke andere Leute an. Mhm. Ja, also das war auch noch ein kleiner Treiber. Und um jetzt noch mal völlig klar zu machen, dass die telefonische Krankschreibung damit gar nichts zu tun hatte, die war ja 22 komplett das ganze Jahr über. Und in 23 wurde sie für 9 Monate ausgesetzt. Und wenn es eine ganz starke Korrelation zwischen telefonischer Krankschreibung und Krankheit gegeben hätte, dann hätte eigentlich in 2023 das wieder zurückgehen müssen.
Sie waren trotzdem weiter oben.
Und das war tatsächlich der Punkt. Ich bin tatsächlich auch in dieses Krankenkapitel reingegangen mit der Haltung, naja, diese telefonische Krankschreibung, dann macht man es den Leuten schon sehr, sehr einfach. Und das war dann tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, stimmt überhaupt nicht. Und da war ich selber überrascht. Ne? Und das zeigt, das ist schon eins der Beispiele, was du vorhin gesagt hast. Ich bin wirklich ergebnisoffen reingegangen und habe nicht eine These gehabt und Statistiken gesucht, die diese These stützen, sondern habe mich einfach überraschen lassen.
Sag mal, wie reagieren denn dann eigentlich die Leute? Du bekommst ja offensichtlich öfter in Situationen, wo dann du schwarz auf weiß belegst, dass ihre Überzeugungen einfach nicht stimmen. Ist es dann Erleichterung oder kommt dann eine Abwehrreaktion oder jetzt sagt Zielgruppen unterschiedlich, Betriebsräte so, Geschäftsführer so, was erlebst du so?
Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, mit dem Buch Faulen Deutschen bin ich ja ehrlicherweise nicht mit den Leuten in Kontakt, die das in die Welt setzen. Ne? Das ist ja Arbeitgeberpräsidenten, Politiker, Bundeskanzler, wie man sie alle nennen mag, die reden ja nicht mit mir. Von daher kann ich auch nicht beurteilen und abgesehen davon glaube ich auch nicht das Buch lesen, ne? Weil könnte ja sein, dass es nicht in die eigene Agenda passt. Aber wenn ich dann zum Beispiel beim Vier-Tage-Wochen-Buch war es schon so, ne, dass dann halt manche Leute sehr überrascht reagiert haben. Ne? Also gerade die eben diese Pauschalbefürworter, die in dem großen Hype dann eben gesagt haben, das müssen wir doch jetzt alle tun, wo ich halt dann schon in dem Buch auch nachgewiesen habe, naja, wenn es das produzierende Unternehmen in einem vollkontinuierlichen Betrieb tun soll, da sind Produktivitätszuwachse notwendig, die wir in der momentanen Wettbewerbssituation weltweit schlicht und ergreifend nicht machen können. Und das sind dann schon Sachen, wo ich das Gefühl habe, man bringt Leute auch ins Denken. Und man muss ja auch dazu sagen, zum Beispiel das Vier-Tage-Wochen-Thema hat sich ja weitestgehend erledigt. Also, und ich muss auch sagen, ich bin froh drüber, nicht froh im Sinne von, das macht keiner, sondern da, wo es Sinn macht, machen es doch die Unternehmen. Ne? Ja. Ganz viele Handwerksunternehmen sind auf die Vier-Tage-Woche gegangen, weil die gesagt, der Freitag ist eh nur bis 13 Uhr, wir sparen uns eine Anfahrt von 2 Stunden und die 3-4 Stunden, die wir netto vor Ort gewesen wären, verteilen wir auf Montag bis Donnerstag und geben unseren Leuten ein 3-tägiges Wochenende.
Genau.
Ist doch super. Wären doch blöd, wenn sie es nicht machen würden. Ja. Ne? Komplett verlustfrei umzusetzen, hochattraktiv, mal ein Vorteil gegenüber der Industrie, die das nicht so machen kann. Ja? Und deshalb sage ich immer, da wo sie es rechnet, passiert es doch sowieso. Und wenn es eben eine Methode und ein Mittel gibt, das nicht sich innerhalb von 2 Jahren bei 100% der Unternehmen durchsetzt, dann wird es dafür Gründe geben. Ne? Und auch jetzt die Gewerkschaften sind ja auch wieder ein bisschen davon zurückgetreten und haben verstanden, dass das eben nicht die Pauschallösung für alles ist. Ne? Mhm. Und insofern, ja, sag mal, so war vielleicht auch ein kleiner Verdienst meines Buches da ein bisschen...
Ja, ich würde schon sagen, klar, ich hoffe das auch. Es sind ja auch viele Themen eigentlich dabei, die wir auch versuchen, verständlich zu machen, dass es wichtig ist, nicht auf Pauschallösungen hereinzufallen oder auch generell auf Polemik hereinzufallen, sondern dass man sich als Unternehmen mit sich selbst mal ernsthaft beschäftigen sollte. Und dann hat man eigentlich schon oft die richtigen Schritte auch früher schon eingeleitet und sollte das in Zukunft auch passend für sich auch tun. Und das ist auch ein Punkt, den du in deinem Buch ja auch aufgreifst. Und ich finde, total wichtig auch ist, du unterteilst das ja in die Lösungen sozusagen, die das Unternehmen selbst auch initiieren kann. Wir nennen das immer aus eigener Kraft auch Lösungen schaffen. Du nennst es so ähnlich. Und andererseits aber auch, wo die Politik Rahmenbedingungen schaffen sollte, die notwendig sind oder sagen wir mal, die auch noch positive Effekte hätten, aber wo wir dann auch oft sagen, so naja, wartet nicht darauf. Ne? Und ich finde diese Lösungsansätze, die du auch beschreibst, total wichtig. Also neben dem, ich sag mal, dem Entlarven von Mythen, was du ja tust, andererseits auch eben einige Lösungsansätze schreibst. Und auf einen würde ich mal auch ganz kurz eingehen. Ja, viele reden ja auch von vom notwendigen Kulturwandel und du tust das auch ja in deinem Buch. Und in dem Zusammenhang schreibst du ja als Lösungsansatz, den Unternehmen eben aus eigener Kraft dann ja auch schaffen können, Vertrauen statt Misstrauen. Und auch schreibst du, dass Vertrauen keine Einbahnstraße ist. Was genau meinst du damit? Also sowohl mit Vertrauen statt Misstrauen, also aber auch, dass Vertrauen keine Einbahnstraße ist. Und warum siehst du da wirklich einen echten Lösungsansatz?
Der Punkt ist, wir leben ja in einer extrem volatilen Welt und auch mit Faktoren, die man ja kaum mehr beeinflussen kann. Und ich glaube, der wesentliche Punkt, und da kommt eben auch das Thema Arbeitszeitgestaltung rein, ist eben nicht dieses, wir müssen mehr arbeiten, sondern wir müssen flexibler arbeiten. Na, wir müssen, wenn viel zu tun ist, mehr machen, wenn wenig, weniger. Na, wir haben Kunden, die haben eigentlich Aufträge und dann steht eine Woche das Band still, weil halt irgendein Artikel nicht zugeliefert wird, den ich in der Produktion brauche und so weiter. Und deshalb sage ich eben auch immer, diese 42 Stunden Arbeit macht überhaupt keinen Sinn, weil in ganz vielen Fällen würde ich das gar nicht abrufen und würde eigentlich nur bezahlte Lehrzeit erzeugen. Mhm. Ich glaube eben auch, dass diese Art der Flexibilität irgendwann nicht mehr zentral steuerbar ist.
Ja.
Sondern ich bin darauf angewiesen, dass Leute eigenverantwortlich im Team, wie auch immer, entscheiden, wie sie jetzt mit gewissen Situationen umgehen. Und diese Art der Flexibilität kriege ich nur hin, wenn ich auch den Leuten Vertrauen entgegenbringe.
Okay.
Und was wir eben tatsächlich sehen, ist, dass wenn man zum Beispiel, es gibt ja sehr oft Vertrauensarbeitszeitsysteme, und die werden aber auch in Misstrauenskulturen eingeführt. Und der eigentliche Punkt ist nicht, dass man Vertrauen generieren will, sondern ich nenne das immer, man macht ein Mehrarbeitsauszahlungsvermeidungssystem. Ja, das heißt, ich merke, okay, die Leute arbeiten immer mehr, die Überstunden auf den Zeitkonten werden immer mehr. Also mache ich das dann lieber mal so und sage, wir machen Vertrauensarbeitszeit. So. Ja. Und Vertrauensarbeitszeit heißt für mich, dass der Arbeitgeber natürlich Vertrauen in die Mitarbeitenden setzt, dass die eben eigenverantwortlich sich selbst gegenüber, auch dem Unternehmen gegenüber steuern und eben, sage ich mal, so gut das Unternehmen nicht übervorteilen. So. Mhm. Auf der anderen Seite muss halt der Mitarbeiter auch dem Arbeitgeber vertrauen, dass die Vertrauensarbeitszeit nicht dazu führt, dass man irgendwann noch das 20. Projekt auf den Tisch kriegt und sagt, mach mal. Wir schreiben ja eh keine Zeiten auf. Das ist jetzt eben zum Beispiel auch mit dem EuGH, da war ja dieser Aufschrei groß, Vertrauensarbeitszeit ist nicht mehr möglich, was nicht stimmt. Ja. Aber letzten Endes ist es so, die Vertrauensarbeitszeitsysteme, die funktionieren, wo die Leute eben genau dieses Gefühl haben, der Arbeitgeber vertraut mir, ich habe viel Flexibilität in der Art, wie ich meinen Tag gestalten kann, wie ich das machen kann. Und selbst wenn ich was ich im Schnitt dann 43 Stunden arbeite, aber mir ist es so wichtig, dass ich eigenverantwortlich arbeiten kann, mich steuern kann. Und da, wo es halt für mich wichtig ist, mir den Freiraum zu nehmen, dass ich mir auch nehmen kann, diese Systeme werden auch nach dem EuGH-Urteil noch funktionieren. Ne? Die Systeme, wo die Mitarbeiter dann anfangen, eine Schattenzeitwirtschaft selber schon aufzuschreiben. Ich habe meine Excel-Tabelle, wo ich jeden Tag notiere, wie lange ich gearbeitet habe, um irgendwann meinem Chef mal zu präsentieren, schau mal her, jetzt bin ich schon bei 250 plus Stunden. Das sind keine funktionierenden Vertrauenssysteme, weil da haben die Mitarbeitenden das Gefühl, sie müssen mal aufzeigen, was schief läuft. Ja. Mhm. Ja. Und die werden durch das EuGH-Urteil schon in Frage gestellt, weil eben am Ende des Tages, wenn ich die Zeiten eh schon so dokumentiere, dann ist der Schritt zum Zeitkonto, das dann gefordert wird, einfach nicht mehr weit. Und ich glaube eben, dass ganz viel, ne, es ist ja auch dieses Thema Bullshit-Arbeit und so weiter, wir generieren ganz, ganz viel Arbeit in Unternehmen durch eine Misstrauenskultur, weil dann muss ich plötzlich Micromanagement machen. Ich muss ganz viele Daten sammeln. Ich muss es überwachen anfangen. Ich habe als Chef das Gefühl, ich muss vor meinen Mitarbeitern da sein und nach denen gehen. Das führt dann wiederum dazu, dass man glaubt, keine Führung in Teilzeit möglich zu machen, ne? Weil ich muss ja 60 Stunden da sein, um jederzeit da zu sein, um zu überwachen, ob meine Leute arbeiten. Da glaube ich eben durch eine Vertrauenskultur wird so, so viel Arbeit gespart. Das heißt ja nicht, dass ich naiv sein muss, aber es wird so viel Zeit gespart, die ich sinnvoller verwenden kann. Also ich kann nur für mich sprechen. Wir haben aus meiner Sicht, ich glaube, ich bin mir sicher, eine funktionierende Vertrauenskultur, weil unsere Leute tatsächlich es total lästig finden, Zeiten zu dokumentieren. Und die können im Prinzip sehr stark gestalten, wir sind im Homeoffice oder beim Kunden, und wenn sie im Homeoffice sind, gehe ich halt mal, wenn es schön ist, 2 Stunden laufen und setze mich halt am Abend nochmal hin und so weiter. Ja. Ja, ich kann nur sagen, ich habe so wenig Aufwand in Kontrolle und Steuerung und sonst irgendwas, weil die Leute eigenverantwortlich die Dinge tun. Deshalb habe ich überhaupt Zeit, Bücher zu schreiben. Also wenn ich anfangen würde, meine Mitarbeitenden zu kontrollieren, dann hätte ich ganz viele Dinge, könnte ich nicht machen. Ja.
Ist auch lästig ja auch für jeden. Das ist
spannend. Also jetzt wird deutlich, klarer, der Zusammenhang Arbeitszeit und Kultur. Und du schreibst ja auch und wahrscheinlich in die Richtung, dass die Unternehmen zuerst vor der eigenen Haustür kehren sollen, doch das können. Das ist ja am Ende, man muss ja auch sehen, dass man es kann. Wenn du jetzt Unternehmen, sagen wir mal, drei konkrete Empfehlungen geben würdest, was sie sofort tun sollten, was wäre das?
Also ich sage mal so, erstmal vielleicht noch mit dem Vorder, es wird ja immer dieser Bürokratieabbau gefordert. Ja. Laut, also, ne? Und das ist ja mehr als berechtigt von der Politik, das zu fordern. Aber ganz ehrlich, ich habe mit so vielen Konzernen zu tun, wo ich sage, die ersticken sich selber derart in Bürokratie mit Prozessen. Und da sind ja ehrlicherweise die Prozesse dienen ja mittlerweile auch eher dazu zu sagen, dass ich nicht zuständig bin und nicht dafür, dass ich zuständig bin. Und da wird so viel Bullshit-Arbeit gemacht, wie da auch der Markus Fäth sagen würde, wo ich sage, da könnte man so viel Arbeitszeit einsparen, dass ich überhaupt nicht über längere Arbeitszeiten reden muss. Ne? Und aber um auf die drei konkreten Dinge zu kommen, also nur mal als Beispiel das Thema Krankenquote. Wenn ich in meiner Branche eine Krankenquote habe, die höher ist als der Durchschnitt, dann brauche ich nicht meine Mitarbeiter zu beschimpfen oder von der Politik den Karenztag zu fordern, sondern dann sollte ich mal gucken, was eigentlich mit meinem Unternehmen los ist. Weil wenn es in derselben Branche, mit denselben Prozessen dahinter Unternehmen gibt, die vielleicht nur 4% Krankenquote haben und ich liege bei 12, dann habe ich in meinem Unternehmen ein Problem.
Genau
Ja.
dieselbe
Und
Aussage,
dann ist es
Markus, die jetzt im Moment
offensichtlich auch in dem
getroffen.
jetzigen politischen Umfeld möglich, ein Unternehmen so zu gestalten, dass ich nur 4% Krankenquote habe. Und diese Spreizung sehe ich. Ich habe Unternehmen, die sind in denselben Branchen. Da sind wir, nehmen wir mal die Produktion, zwischen 6 und 20%. Das ist die Spreizung einer Krankenquote in Unternehmen, die aus meiner Sicht vergleichbar sind. Und da komme ich eben auch dazu. Ich glaube, auch in Deutschland könnten wir eine deutlich niedrige Krankenquote haben, wenn wir eben mal überlegen, wie wir Arbeit gestalten, wie wir Kultur gestalten und ohne, dass ich die Politik anrufen muss. Also das wäre für mich so dieses eher mal in die Selbstreflexion gehen und sagen, was läuft bei uns eigentlich schief, dass dass die Situation ist. Dann der zweite Punkt, wir hatten das mit dem Thema Vertrauen. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Vertrauen sehr wichtig ist, aber, und ich habe es gerade schon gesagt, nicht naiv sein. Auch hier das Thema Krankenquote. Ich habe Kunden, die sind wirklich, die haben eine gute Kultur, die haben ein gutes Arbeitsumfeld und die haben trotzdem Krankenquoten von 14 und 15%. Und bei einem Kunden haben wir das konkret dann gesehen, die hatten einen höheren Anteil an sag ich mal, türkischstämmigen Mitarbeitern, wo halt irgendwann einer mal angefangen hat zu sagen, ich will eigentlich im Sommer diese 4 Wochen Heimaturlaub machen, hat er halt so nicht genehmigt bekommen. Und dann macht man halt davor und nach dem Urlaub noch eine Woche krank. So, das hat man durchgehen lassen. Irgendwann war es ein zweiter, der das gemacht hat, ein dritter, ein vierter, ein fünfter. Ja, und das hat am Ende diese Krankenquote so getrieben. Wir haben im Sommer eine Krankenquote von irgendwie 30% gehabt, ja, wo es eigentlich ja normalerweise runtergeht. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, wenn ein Unternehmen eine hohe Krankenquote hat, ist es selten so, dass 100% der Belegschaft viel krank ist, sondern ich habe, jetzt sind wir wieder bei der Normalverteilung, diese 10 bis 20%, die das ausnutzen. Und wenn ich eben am Anfang 10% habe und ich lasse es durchgehen, dann habe ich eben irgendwann 20%, die das machen. Und wir haben in Deutschland den Reflex, weil 20% das System ausnutzen, werden 100% durch schärfere Regeln bestraft. Und ich bin der Meinung, ich muss die 20% angehen. Ja, und wenn das einer so macht, dann gebe ich dem eine gelbe Karte. Ja, und wenn das nochmal macht, dann habe ich irgendwann die rote Karte. Und ganz ehrlich, selbst wenn es mich von der Abfindung her was kostet, den loszuwerden, aber ich werde ihn los und ich muss ein Exempel statuieren. Und das gilt für mich bei allem. Ne, bei allem Vertrauen muss ich trotzdem Regeln haben, die so aufgestellt sind, dass die Mitarbeitenden, die dem Unternehmen und sich selber verantwortlich gegenüber agieren, gar nicht merken, dass es diese Regeln gibt, weil sie nämlich die Grenzen nicht austesten. Aber ich habe trotzdem Regeln und die 10 bis 20%, die die Grenzen austesten, die muss ich dann eben an die Kandare nehmen und sagen, so geht's nicht. Das ist aktive Führung und eben auch nicht die Konfliktscheuen und nicht dieses von vornherein schon kapitulieren, weil ja die deutsche Rechtsprechung sowieso arbeitnehmerfreundlich ist. Ich glaube, wenn das offensichtliche Punkte sind, kriegt man auch in Deutschland mittlerweile recht.
Das
Und
ist richtig.
die dritte Empfehlung ist das Thema Automatisierung. Wir haben einen Fachkräftemangel. Ne? Also auch das ist ja ein Punkt, wo viele jetzt wieder glauben, Krise, werden viele Leute werden entlassen. Fachkräftemangel gibt es nicht mehr. Ja, es ist momentan eine Entschärfung der Situation. Aber wenn wir die nächsten 4 Jahre wieder die 350.000 bis 400.000 Leute haben, die mehr in Rente gehen, als in den Arbeitsmarkt reinkommen, dann sind wir in 2 Jahren spätestens wieder da, wo wir schon die letzten Jahre waren. Und das heißt, wir müssen auf Teufel komm raus automatisieren, um, sage ich mal, mit weniger Arbeitskräften ähnlichen Output zu schaffen. Und der zweite Punkt, den ich da an die Unternehmen gerne richten würde, ist, wenn ihr schon automatisiert, dann denkt bitte nicht nur in technischer Effizienz, sondern denkt auch darüber nach, wie ihr die Lebenssituation eurer Mitarbeiter verbessern könnt. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Meistens in der Produktion wird immer so gemacht, dass die Taktfrequenz optimal ist, die Effizienz optimal und der Mensch muss sich auch darauf anpassen. Ne? Taylorismus und jede Lean Management, jede Management-Theorie der Produktion in den letzten 100 Jahren hat als Ziel die technische Effizienz gehabt und es war völlig egal, was mit den Mitarbeitenden drumherum passiert. Wenn ich zum Beispiel Automatisierung dafür nutze, dass Maschinen auf einmal bedienerlos arbeiten können für 8 bis 10 Stunden, weil ich die vorher mit einem Input-Puffer aufmunitioniere und am Ende mit einem großen Ausgangspuffer die Entnahme auch flexibilisieren kann, dann ist auf einmal Gleitzeit in der Produktion möglich. Dann kann ich in einem vollkontinuierlichen System mit 1,5 Schichten hinkommen. Wir haben tatsächlich gerade ein Projekt, da kriegen die Leute eine App und die können von zu Hause die Maschine überwachen und dann selber entscheiden, wann sie wieder reinkommen, die Ein- und Ausgangspuffer zu bestücken. Das tatsächlich bei reduzierten Arbeitszeiten zu vollem Lohnausgleich dafür hochflexibilisiert mit ganz viel Einfluss auf die eigene Arbeitszeit. Das heißt, wenn ich Automatisierung nicht nur für Optimierung einer Taktfrequenz denke, sondern noch einen Schritt weiter gehe, dann kann ich auf einmal Modelle fahren, wo ich unglaublich viel Personalkosten einspare und gleichzeitig den Mitarbeitern was tun kann. Das wäre, also es waren jetzt nicht drei kurze, das waren drei längere, aber
Ja,
das
aber
wären
drei
jetzt drei
wichtige.
Beispielempfehlungen, die ich geben würde.
Ja, ich oder wir sagen das ja auch oft, das ist aus unserer Sicht wirklich das Wichtigste, dass Unternehmen da eben bei sich auch erst einmal schauen. Und nichtsdestotrotz betonst du ja auch, dass die Politik Rahmenbedingungen schaffen kann, einige ja auch schon geschaffen hat, die irgendwie nicht so verständlich sind teilweise, aber auch vielleicht neue schaffen muss oder setzen muss. Zum Beispiel bei flexiblen Arbeitszeitmodellen. Du schreibst in Kapitel 16, dass unser Arbeitszeitgesetz noch auf der Verordnung von 1938 basiert. Warum hältst du
Tatsächlich ist
das
es
nicht mehr?
1924, also wir haben
Sogar
Dreijähriges.
1924 sogar. Herr Cook, also wie müsste denn Modernes aussehen? Also was ist deiner Meinung nach? Du hast es auch schon in Teilen angesprochen, aber wenn du es so konkret sagen würdest, ist es dieses Flexible und Flexible ermöglichen, aber was wären für Rahmenbedingungen, die man da schaffen müsste in der
Also
Politik?
das Problem ist, dass wir das Arbeitszeitgesetz, die Rahmenbedingungen des Arbeitszeitgesetzes in dem 1924 während der Industrialisierung entstanden. Und diese Rahmenbedingungen, würde ich auch sagen, gelten größtenteils, würde ich auch die heute noch unterschreiben, sagen, wenn ich in der Industrie bin, in einem vollkontinuierlichen Schichtbetrieb, ja, dass wenn ich anstrengende Tätigkeiten habe, dass ich die nicht mehr als 10 Stunden mache und so weiter. Das ist für mich alles nach wie vor, auch mit Ruhezeiten, alles gut. Könnte man ein bisschen flexibilisieren, indem man auf Durchschnitte geht und so weiter. Aber im Kern ist es gut und das ist ja auch das, was nach wie vor von den Gewerkschaften verteidigt wird. Das Problem ist, dass wir mittlerweile 50% der Erwerbstätigen in Deutschland haben, die eine völlig andere Arbeitsrealität haben, eben nicht mehr in der Industrie, sondern das ist eben der Marketingmensch, der morgens unter der Dusche steht, schon nur eine Idee hat, ja, der eben nicht erst nach Stempelung mit der Arbeit anfängt. Ja, oder auch diese 10-Stunden-Grenze, ich sage mal nur bei uns im Beratungsbereich, wenn wir zum Kunden fahren, hin und zurück, selber mit dem Auto, ist es Arbeitszeit. Wie soll man bitte schön eine 10 Stunden mit 10 Stunden schaffen, wenn man an einem Tag hin und zurück fährt? Jetzt kann man sagen, ja, muss man halt Vorabendanreise machen, aber da ist es einfach so, ich als Selbstständiger kann das für mich entscheiden und sage, ich nehme für mich die Verantwortung und sage, ich möchte lieber morgens hin und abends zurück, weil ich am Abend noch bei meinen Kindern sein will, nur mal als Beispiel. Das ist zwar ein stressiger Tag für mich, Aber ich mache eine Überlegung und sage, für mich ist es in dieser Situation besser, ich möchte wieder heimfahren. Meinen Mitarbeitenden muss ich das verbieten. Ja, du, laut Arbeitszeitgesetz musst du eine Vorabendanreise machen, ja, und bist halt dann den Abend von deiner Familie weg.
Ja.
Und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass eben, dass man auch noch, wie soll ich sagen, also dass man mehr in die Eigenverantwortung auch bei den Mitarbeitenden geht, zumindest in bestimmten Berufsgruppen. Und unser ehemaliger Arbeitsminister Hubertus Heil hat halt immer, sage ich mal, in einer Welt des Klassenkampfes aus dem letzten Jahrhundert festgesteckt, in dem jeder Mitarbeiter durch Arbeitgeber und sich selbst ausgebeutet wird und der vor sich selbst und den Arbeitgebern geschützt werden muss. Und ja, es gibt diese Branchen nach wie vor, wo ich das unterschreiben würde. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Tätigkeiten und Branchen, wo es eben nicht mehr so ist. Und hier brauchen wir einfach ein Update. Und sei es auch nur für bestimmte Berufsgruppen und so weiter, oder dass man das dann halt in die Hände der Tarifvertragsparteien legt oder wie auch immer, wo man sagt, wir wollen das flexibler ausgestalten. Da ist es eben an ganz vielen Ecken und Enden, wo es fehlt.
Das bringt mich zum anderen Punkt. Du hattest noch, ein Buch schreibst du auch von der Anpassung der Gesetze zur Lohnfortzahlung, die gerade bei Krankheitsfällen nötig sind. Und da hätte ich zwei Punkte. Erstens, wie stehst du zur Frage Karenztage oder nicht? Du hattest schon so angedeutet. Und zweitens, und das ist, finde ich, noch viel interessanter, du sprichst von der Teilzeitkrankschreibung, die ja schon in Schweden jahrzehntelang Usus ist. Kannst du das vielleicht mal kurz beschreiben? Oder die beiden Punkte vielleicht?
Genau, Karenztage. Ich meine, was man natürlich objektiv sagen muss, wenn ein Arbeitgeber den ersten Kranktag nicht mehr bezahlen muss, hat er weniger Lohnfortzahlungskosten, ne? Also im internationalen Vergleich gewinnt er dann vielleicht an Produktivität und so weiter. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber die Karenztage werden ja auch eher dahingehend diskutiert, dass sie dann so wirken, dass die Leute weniger krank sind. Also dass auch quasi die Leute sagen, ja, dann mache ich halt nicht mehr krank, wenn ich selber das zahlen muss. Und da gibt es eben eine total interessante Studie, die wurde mit einem Handelsunternehmen aufgemacht, wo man zwei Peer Groups hatte, wo man gesagt hat, es gibt ja diese sogenannte Anwesenheitsprämie. Also wenn du jetzt zum Beispiel 3 Monate nicht krank warst, dann kriegst du irgendwie Geld. Das hat man in der einen Gruppe durchgezogen und in der anderen Gruppe hat man nichts gemacht. So. Und am Ende des Tages war das Ergebnis, dass die Peer Group, die quasi die Geld dafür bekommen hat, dass sie, wenn sie nicht krank sind, die deutlich höhere Krankenquote hatte als die andere Gruppe. Und dann ist man quasi in die Interviews gegangen und hat mal gefragt, warum eigentlich? Und dann hat man festgestellt, oder dann kam raus, dass die Leute gesagt haben, naja, ich verzichte ja quasi auf Geld. Damit habe ich eine Rechtfertigung dafür, dass ich nicht zur Arbeit gehe. So, und da sieht man, wie gut gemeinte Steuerungsmechanismen nach hinten losgehen können, weil die Leute gesagt haben, ja, ich hätte ja 300 Euro bekommen und auf die verzichte ich und jetzt habe ich aber das Recht dann auch darauf, mal einen Tag krank zu sein. Eben, jetzt ist das nicht der Karenztag, aber tatsächlich, die Studien gemacht haben, haben sich auch dazu geäußert und gesagt, sie würden stark davon ausgehen, dass ein Karenztag vielleicht sogar die ähnliche Wirkung hat, nur dass er noch sozial spaltend ist, weil die Gutverdiener können quasi genau diese Überlegung machen und sagen, ich verzichte halt einfach auf einen Tag Gehalt, aber das ist es mir jetzt wert, ich bleibe zu Hause. Während vielleicht jemand, der am Existenzminimum rumkrebst, sagt, ich gehe sogar krank in die Arbeit und damit ich diesen einen Tag nicht verliere und stecke noch 5 andere an.
Das ist ein Thema, was wir auch immer wieder rauf und runter besprechen. Also krank dann zur Arbeit zu kommen, andere anzustecken.
Also, oder ich würde es noch anders sehen, zum Beispiel auch diese Krankmeldung ab dem ersten Arbeitstag ist, behaupte ich, in 8 von 10 Unternehmen kontraproduktiv, weil wir machen ja Datenanalysen. Und dann sehen wir, der typische Verlauf ist, wenn von Montag bis Freitag die Krankenquote ansteigt. Das ist nämlich leider Gottes das Verhalten unserer Ärzte. Egal an welchem Wochentag ich zur Arbeit gehe, zum Arzt gehe, werde ich bis zum Ende der Woche krankgeschrieben. Das heißt, selbst wenn ich nur einen Tag blau machen will, wenn ich dann gezwungen bin, zum Arzt zu gehen, habe ich im Zweifel die 5 Tage Krankschreibung.
Ja, auch ein Thema.
Also auch das sind so Themen, sollte man mal drüber nachdenken. Und das zweite Thema, was du auch gesagt hast, das fand ich auch total spannend. Das ist auch im Zuge meiner Recherche, ich hatte das so latent immer mal gehört, aber mich auch nie mit beschäftigt. Und das ist eben in Schweden, ich sage mal so, die Erkenntnis, dass eine Krankheit nicht unbedingt zu Arbeitsunfähigkeit führen muss, die gibt es ja auch hier. Also, und dass das ja tätigkeitsbezogen ist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Bänderriss, dann bin ich natürlich arbeitsunfähig, wenn ich im Lager in der Kommissionierung arbeite und jeden Tag 10 Kilometer laufen soll, um Dinge zu kommissionieren. 100% arbeitsunfähig. Ja. Wenn ich aber im Büro bin, womöglich noch Homeoffice machen kann, was sollte mich bitte
kann schön Füße hochlegen.
Achillessehnenriss daran hindern, mich an meinen Schreibtisch zu setzen und etwas zu arbeiten? Oder ähnlich selbst mit einer Erkältung, wenn ich eine Homeoffice-Möglichkeit habe, und ich mache es ja selber auch so, wenn ich krank bin, auch ne, wenn Grippe, Erkältung, Fieber, was auch immer, ganz ehrlich, man ist doch nicht, wenn man richtig krank ist, nochmal was anderes, aber man ist ja gerade in der Erkältung oft so zwischendrin, ja, wo du sagst, naja, du bist nicht 100% gesund, aber auch nicht wirklich komplett liegst du flach. Und ich sag mal, wenn ich 5 Stunden Netflix gucken kann, kann ich vielleicht auch 2 Stunden am Bildschirm sitzen. Und das sind eben genau die Sachen, die ich für mich genauso praktiziere, wo ich sage, okay, ich bin jetzt eigentlich krank, den ganzen Tag schaffe ich nicht, ich sage Termine ab, aber irgendwie so ein bisschen Krimskrams im Büro und ein paar E-Mails beantworten oder so, kann ich machen. Und diese Erkenntnisse hat man quasi in Schweden umgesetzt, und da ist das gesamte Gesundheitssystem darauf ausgerichtet, dass die Ärzte tatsächlich beurteilen, inwieweit jemand arbeitsunfähig in Bezug auf den eigenen Job ist. Und dann kann es eben sein, dass man eine 50-prozentige Krankschreibung bekommt, wo man dann eben sagt, okay, ne, 50% deiner Arbeitszeit arbeitest du und die andere nicht. Und die haben tatsächlich auch Tabellen mit Indikatoren, wo genau gesagt ist, wenn du das und das hast und das, dann führt das zu einer Krankschreibung von. Und das ist in Schweden von allen Sozialpartnern komplett anerkannt und funktioniert da auch, ja, während eben, sage ich mal, in Deutschland das zum Beispiel massiv von den Gewerkschaften bekämpft wird.
Das hätte ich jetzt gedacht auch, ja. Aber das ist immer die Frage, was steht dann da im Vordergrund, oder auch ist dann nicht auch die Faktenlage nicht so wichtig, sondern auch eher so der Kampf für seine eigene Sache, der steht dann im Vordergrund, ne? Stichwort.
Ja, man muss auch dazu sagen, wir hätten momentan die Strukturen nicht, ne? Also tatsächlich, die Ärzte wären wahrscheinlich relativ, würden erst mal da stehen und sagen, was soll ich denn jetzt machen? Das ist in Schweden halt gewachsen. Aber da gibt's nun mal Vorbilder, wie man es machen kann. Ja, und selbst wenn ich es jetzt nicht innerhalb von einem Jahr einführen kann, man könnte ja mal die Dinge in die Richtung denken.
Ja.
Na Mensch, also das klingt sehr schön. Sag mal, welche Politiker haben sich denn eigentlich schon bei dir gemeldet, um ihren Wissensstand mal zu aktualisieren, gerade bei so wichtigen Themen?
0,0. Das war aber auch ehrlich gesagt nicht meine Erwartung. Also wenn es mal so wäre, würde ich mich freuen. Aber das müsste ja erst mal dazu führen, dass jemand das Buch liest von denen.
Oder den Podcast hört.
Oder den Podcast hört. Oder, genau.
Ja. Ja.
Nee, also ich wäre natürlich offen für jede Diskussion.
Ja,
total gesagt.
Also du musst mindestens in die Polit-Talkshows, wo du dann dem einen oder anderen mal gegenüber sitzt. Das mal ein Appell.
Das würde gut tun wahrscheinlich. Ja, also ich finde das total spannend, das alles zu hören, was man da auch lernt, wenn man die dazu hört, auch wenn man selbst da schon drin ist in der Tätigkeit. Aber du hast da nochmal einen viel tieferen Blick und auch Erfahrung und Erkenntnis da. Also.
Ist auch so ein bisschen jetzt das Stichwort, wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Und weil wir jetzt ja auch leider nicht alle Themen anreißen konnten, aber trotzdem nochmal jetzt an der Stelle ganz lieben und herzlichen Dank für deine offenen Worte, auch wie ich, nicht nur heute auch, sondern generell in deiner Art und Weise, egal ob du bei LinkedIn unterwegs bist oder im Buch jetzt auch, dieser klaren Aussagen, dass aus unserer Sicht total wichtig ist, dass sie auch gesprochen werden, ausgesprochen werden und eben nicht nur subjektiv, ich bin der Meinung das, sondern eben hinterlegt mit Fakten. Das tut total gut und ich finde, das ist super wichtig. Ja, wir machen das dann ja oft so, also zum Schluss nochmal, weil wir eben nicht alle Themen jetzt ansprechen konnten, aber wenn es so eine Sache gibt, so zum Schluss unseres Gesprächs, wo du sagen würdest, das ist noch so eine kleine Botschaft neben den anderen, die du schon gesendet hast, die willst du jetzt nochmal loswerden, dann ist jetzt die Gelegenheit, das noch zu tun zum Abschluss, bevor wir dann zum Ende kommen.
Aus meiner Sicht ist es einfach zu sagen, wenn irgendjemand mit einer einfachen Lösung für ein komplexes Problem kommt, einfach mal eher davon ausgehen, dass das nicht funktioniert. Und eben auch nicht jedem Hype hinterherrennen. Ja, also wir haben in den letzten Jahren so viele New Work-Hypes gehabt, die eben nicht New Work sind, aber wo dann jeder wieder gemeint hat, da muss er aufspringen. Und wenn man Dinge tut, dann richtig und dann sich aber auch bewusst sein, das ist Arbeit. Aber diese Arbeit wird am Ende auch Früchte tragen. Und wenn ich eben wenn es ganz einfach ist, Dinge umzusetzen, ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Manchmal sind auch die einfachen Dinge, ne, die dich weiterbringen. Aber ich glaube, in 9 von 10 Fällen sind die scheinbar einfachen Lösungen, die vielleicht einfach umzusetzen sind, die dann aber auch keinen Effekt haben. Und insofern, wenn immer irgendwo ein Hype entsteht und eine ganz einfache Lösung propagiert wird, misstrauisch werden, vielleicht selber auch mal in die Recherche gehen, was bestimmte Statistiken tatsächlich sagen, alternativ meine Bücher lesen. Ja, aber ja, das wäre so meine Empfehlung.
Klare Botschaft, Mensch, Guido.
Ja.
Ja, ganz vielen Dank für dieses offene, für dieses inspirierende Gespräch. Wir können nur allen Hörerinnen und Hörern sehr stark empfehlen, das Buch und auch die vorgangene zu lesen. War ein spannender Einblick in die Welt der Arbeitszeit und die Mythen rund um Faulheit und Leistungsfähigkeit.
Ja, ganz genau. Vielen Dank, Guido. Ja, und auch vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten. Und ja, ich würde sagen, im Namen von uns dreien wünschen wir euch eine gute, eine gesunde und auch erfolgreiche Woche. Ja, bis Montag.
Danke auch von meiner Seite. Macht's gut.
Tschüss. Immer. Bis Montag. Tschüss.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.